Passwörter sind entsetzlich. Gut, ganz kurz die drei Regeln aller unserer Talks. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Wer nie Fehler macht, macht etwas falsch. Es lehrt uns die Anthropologie, dass man nur durch Fehler machen lernen kann. Wenn man es lernen will, muss man es ausprobieren. Was ausprobiert, geht schief. Und nur die Neugierigen kommen durch. Also, wer was wissen will, bitte anschließend gibt es ein Q&A. So, Passwords are here to stay. Ja, Passwörter nudden, quälen, sind endlich mühsam, aber ohne Passwörter wird es nicht gehen. So, ein Drittel aller Passwörter allerdings sind, und auch das haben wir schon letztes Jahr gesagt, 1234567 oder Passwort oder Password und Iterationen oder sonst irgendwelche Mutationen davon. Das werden wir jetzt gleich beweisen. Im MySpace-Hack, der letztes Jahr publiziert wurde von Motherboard, da sind die meistgebrauchten Passwörter. Gut, der Arme ist Homeless PA, das ist particularly to that site. Aber dann geht schon los. Passwort 1, ABC 123, also 456, nicht lachen. Ja? Das zieht sich quer durch. Das machen alle. Hier ist die Worst Password 2015, Fifth Annual Report von der Splash Data. Da ist ganz klar an erster Stelle 123456. Dann geh wirklich. Und da gibt es noch etwas. Kann ich noch was zeigen? Und das? Hier, seht ihr das? Nein, seht ihr nicht. Gut. So, jetzt seht ihr ihn. Das ist unsere Freunde von der Open Wall. Das ist ein nerdiger Haufen, der seine Hacker-Energie darin verwendet. Sieht man nicht? Sehr schlecht. Ich versuche, den bisschen größer zu machen. Aber ich fürchte, der Beamer ist nicht gut. It's just to prove my point. Ja, es ist nichts besonders Wichtiges. Die Open Wall-Leute sind wirklich Experten auf Knacken von Passwörtern. Die werden eingesetzt in Corporations zu schauen, wie dicht, wie gut die sind. Die sammeln Passwörter, an erster Stelle steht. Nein, wie verblüffend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. An zweiter Stelle steht 1, 2, 3, 4, 5. An dritter Stelle steht Passwort. An vierter Stelle steht Passwort 1. Und so geht's dahin. Also de facto suchen wir uns ganz schlechte Passwörter aus. Aber man könnte auch sagen, die hier sitzen, sind nicht so ganz dumm und mein Passwort ist sicher nicht 123456. Ihr müsst jetzt sehr stark sein. Jedes Passwort, das ihr euch merken könnt, ist knackbar. Jedes. Was ist ein gutes Passwort? Ist das klassische Dilemma. Entweder es ist praktisch, einfach, dann ist es nicht sicher. Oder es ist sicher, dann ist es nicht praktisch. Ein gutes Passwort ist elendslang und kein Wort, das man sich merken kann. Denn John the Ripper, das ist unter anderem auf der OpenWall-Seite zu finden, ein ganz altes, klassisches Knackprogramm. Da haben irgendwelche Jungs letztes Jahr Benchmarks davon gemacht, auf einer Workstation. Wenn der Hash von einem Passwort geklaut ist, kann John the Ripper die Enzyklopädie Britannica mehrmals pro Sekunde gegen den Hash werfen. Also wenn dein Wort, das Passwort, irgendwo in der Enzyklopädie Britannica drinnen ist, braucht er eine Sekunde, um es zu knacken. Wenn du es iteriert hast und ein bisschen abgewandelt, so Scherze mit die O durch Null ersetzen und so Scherze, das kennen die auch schon, dann dauert es halt 2 Sekunden. Aber das war's dann wieder. So. Passwörter are here to stay. Passwörter sind generell meh, wenn sie schlecht gewählt werden. Selbst wenn die ein gutes Passwort wählen, ist das relativ leicht knackbar. Und die Antwort ist, wir verwenden einen Passwortmanager. Der Passwortmanager generiert lange komplexe Passwörter in einer Datenbank, dort speichert er sie, und wir accessen diese Datenbank mit einem einzigen Passwort. Und damit dieses Passwort nicht knackbar wird, verwenden wir einen Crypto-Key. Und deshalb ist mein Kumpel hier, der Joel, der sitzt vor mir, der ist Fachmann für Krypto, der wird das gleich im Detail erklären. Joel, your baby.
Danke. Also, zuerst mal, hoffentlich mache ich nicht zu viele Fehler auf Deutsch. Ist nicht meine Muttersprache. Wenn etwas nicht klar ist, just say so. Okay, also das erste Problem ist einmal, ja, Nutzen und Erstellen, Bearbeiten von Passwörtern auf mehreren Geräten. Wir wollen eine Datenbank. Ja, wir haben gesagt, wir brauchen gute Passwörter, und gute Passwörter sind halt in Wirklichkeit so kompliziert, die kann man sich nicht merken. Also wir wollen eine Datenbank anlegen, also ein Manager, der unsere Passwörter für uns merkt. Ja, und das werde ich dann vieles erklären. Nur die Sache ist die, in Wirklichkeit wollen wir ja uns mit mehreren Maschinen einloggen. Zum Beispiel jetzt E-Mail. Angenommen, wir wollen Gmail benutzen. Vielleicht will man das vom Handy aus machen, aber auch vom Laptop und vom Rechner zu Hause und so weiter. Das heißt, wenn man diese Datenbank jetzt braucht, die Datenbank mit den Passwörtern, um sich einzuloggen, weil man ja selber die Passwörter nicht merken kann, dann muss diese Datenbank auch irgendwie durchs Internet greifbar sein. Also man muss durchs Internet auf die Datenbank lesen können. Und wir werden sehen, wie man das machen kann, so dass das auch noch sicher bleibt. Also die Datenbank sollte eben via Internet verfügbar sein. Das waren jetzt zwei Seiten deswegen. Okay. Das andere ist, diese Datenbank wird dann alle unsere Passwörter halten. Ja, das heißt, diese Datenbank ist super wichtig. Ja. Also die Datenbank, und dann noch dazu, wenn man sie ins Internet irgendwie stellen will, die kann nicht in Klartext da sein. Die kann nicht einfach so dastehen, dass jeder diese Datenbank lesen kann. Das heißt, die Datenbank muss selber mit einem Passwort irgendwie gesichert sein, also eigentlich verschlüsselt. Aber jetzt haben wir ein Chicken-and-Egg-Problem. Wir brauchen schon wieder ein Passwort, um die Passwörter abzusichern. Also okay, zumindest brauchen wir jetzt nur noch ein Passwort. Aber man kann mehr machen, und das ist eben ein Passwort zusammen mit etwas, das heißt Two-Factor Authentication. Das ist also eine Crypto-Key oder etwas anderes, das werde ich euch dann alles erklären. Aber das ist eben im Zusatz zu einem Passwort eine Methode, um diese Datenbank abzusichern. Das heißt also, das Passwort für die Datenbank, das nennt man das Master-Passwort, und dann braucht man noch etwas dazu, das Two-Factor Authentication, und das werde ich euch erklären. Genau. Okay. Ah ja, und der Grund, wieso man so eine Datenbank wirklich braucht, ist, auch wenn man jetzt ein sehr langes Passwort nehmen könnte und sich das merken könnte, und wirklich, das Problem ist, man braucht eigentlich für jedes Konto ein anderes Passwort. Weil auch wenn das Passwort noch so gut ist, es passiert immer wieder, dass Services, sie werden attackiert, ja, von Hacker. Und sie brechen dann ein und sie klauen dann die ganze Konteninformation so. Also das heißt, auch wenn dein Passwort noch so gut ist, gibt es immer noch eine Möglichkeit, dass sie geklaut wird.
Also man sollte vielleicht erwähnen, dass nach dem letzten Yahoo-Hack 3 Milliarden Passwörter da draußen geklaut sind. 3 Milliarden. Also da ist alles drunter.
Ja, und das passiert regelmäßig. Und wenn man also nur ein gutes Passwort hat, außerdem jetzt noch so gut ist, man hat es aber in 5 verschiedene Konten, man benutzt für 5 verschiedene Logins und einer von diesen Logins wird jetzt gehackt, dann sind die anderen 4 Konten auch compromised. Ja, dann kann man auch bei den anderen 4 einbringen. Und das passiert oft. Also Hacker machen das oft, dass wenn sie Username und Login von einer Seite klauen, dass sie es dann gleich auf verschiedene andere Seiten benutzen. Weil das ist sehr häufig, dass Leute dieselbe Login-Daten noch einmal benutzen. Also das ist sehr schlecht, das sollte man vermeiden. Und deswegen braucht man eigentlich für jedes Konto ein anderes Passwort. Und deswegen braucht man auch die Datenbank. Okay. Also ich werde euch jetzt erklären, wie man so eine Datenbank anlegen kann und was für Software man dafür braucht und was für Theorie dahinter so alles liegt. Aber zuerst ein Seitensprung. Es gibt Services, die bieten so eine Passwortdatenbank sozusagen als Service an. Ja? Unsere Empfehlung ist, dass man diese Service nicht benutzen sollte. Und das Hauptservice von dieser Art, das heißt LastPass. Und da gibt es ein paar Gründe, wieso wir das nicht wirklich als gute Lösung empfinden. Einmal das erste ist, gut, man muss LastPass wirklich vertrauen. Man gibt alle Passwörter rein in ein System, das von LastPass verwaltet wird. Das heißt, LastPass, wenn Sie wollten, könnten Sie wirklich alle Passwörter rauslesen und wirklich allen Zugriff zu all euren Konten haben. Das heißt, muss man also vertrauen, dass die das nicht machen. Okay, das ist das eine. Und man muss auch vertrauen, dass eine Regierung sie nicht dazu zwingt, sowas zu tun und so weiter und so fort. Also nicht nur, dass LastPass das nicht macht, sondern dass niemand LastPass dazu zwingt, das zu machen oder dass keine Hacker bei LastPass einbrechen und den Code von LastPass ändern und so weiter und so fort. Das muss man alles vertrauen, dass das alles nicht passiert. Das ist einmal das Erste. Und das andere ist, so ein Service hat ja nicht nur die Passwörter von einem Benutzer, sondern von Millionen Leute. LastPass ist recht groß, wird von vielen Leuten benutzt. Das heißt, es stellt ein Riesenziel dar für Hacker. Im Gegensatz zu einer Datenbank, die nur deine eigene Passwörter enthält, die ist dann nur für dich wichtig. Aber LastPass, wenn man in LastPass reinkommt, dann hat man sofort Zugang zu Millionen Leute Accounts und deswegen wird das viel mehr angegriffen. Ja, also ich habe hier ein paar News-Clips rausgezogen, um euch zu zeigen, was wirklich tatsächlich passiert. LastPass hacked, das ist 2015. LastPass hacked again in auf einer anderen Variante, July 2016. Critical Security Flaw in LastPass, das ist März 2017. Dann September 2017, schon wieder LastPass gehackt. Also es passiert wirklich. LastPass gets attacked, has security problems. Okay, also wir zeigen euch eine andere Variante, sodass man diese Datenbank selber anlegt und you manage it und so weiter.
Vielleicht sollte man dazu erklären, dass üblicherweise Passwortmanager empfunden werden als LastPass. Wenn ich habe mit meiner Bank diskutiert, ich sagte, um Gottes Willen nie einen Passwortmanager verwenden. Und hatte sich sichtlich auf LastPass bezogen. Ja? Sehr wenige Leute machen das, was wir machen. Und daher ist das so speziell, nämlich die eigene Datenbank selbst verwalten.
Ist eigentlich nicht so wild. Also am Ende hoffentlich habe ich genug Zeit, dann werde ich euch eine Demo zeigen. Aber ich erkläre euch jetzt einmal, wie das im Prinzip funktioniert, dass man so eine Datenbank selber macht. In Wirklichkeit, die ganze Software dafür gibt es schon und man muss sich da nicht intim damit auskennen. Das ist schon, es ist halb so wild. Okay, so fangen wir mal an. Also was ist eine Datenbank? Ich sage immer dieses Wort Datenbank. Datenbank ist einfach eine Tabelle. Ja? Und diese Tabelle hat im Prinzip drei Spalten pro Eintrag. Also einmal den Service, wozu ist die? Jede Zeile ist für ein Konto, ein anderes Konto. Und dann für jedes Konto muss man, also den Username, das Passwort und noch wozu ist das Username und Passwort? Also das eine für gmx.at, das andere für, was weiß ich, irgendwas halt, Gmail, Facebook, whatever. Also so schaut eine Datenbank, so einfach eine Tabelle, nicht mehr. Okay? Und man will sie verschlüsseln. Ja, und das stelle ich in dieser Präsentation so dar. Kann man die Maus da? Also einfach die Tabelle, die ist in Klartext, die schaut so aus und man verschlüsselt sie mit einem Masterpasswort. Ja, und dann ist sie so, wenn sie verschlüsselt. Und die Idee ist da, wenn man die verschlüsselte Datenbank hat, wenn man das Masterpasswort nicht kennt, hat man gar nichts. Ja? Das wird wichtig sein, weil wir diese Datenbank ja übers Internet, wir wollen auf die Datenbank übers Internet zugreifen und wir werden das so machen, dass immer nur die verschlüsselte Variante im Internet sitzt. Ja, also solange man da das Masterpasswort nicht hat, ist das okay, kann man eigentlich auf einer öffentlichen Webseite sogar tun. Aber wie gesagt, Passwörter sind schwer zu merken. Das trifft auch fürs Masterpasswort zu. Und deswegen, wenn man die Datenbank verschlüsselt, sollte man eigentlich auch etwas dabei haben, außer nur das Masterpasswort. Und das ist dieses Two-Factor Authentication. Also das heißt, zum Entschlüsseln vom Passwort, von der Datenbank, braucht man das Masterpasswort und dieses zweite Etwas. Was ist dieses zweite Etwas? Also die Idee, die Intuition dahinter, es ist eben ein zweites Gerät, es ist ein physisches Objekt. Ja? Und wieso macht man das so? Naja, das Passwort ist etwas, das man weiß. The Two-Factor Authentication ist etwas, das man hat. Das heißt, um auf die Datenbank zuzugreifen, um sie zu entziffern, ja, braucht man, man muss etwas wissen, das Masterpasswort, und man muss etwas haben, das Gerät. Ja, so Two-Factor Authentication ist etwas Physisches, das man hat. Es ist ein zweiter Faktor neben dem Masterpasswort. Also Passwort alleine ist nicht genug, Two-Factor Authentication ist nicht genug, man braucht wirklich beide. Wie schauen solche Two-Factor Authentication aus? Na, eigentlich gibt es sehr viele davon. Und wahrscheinlich habt ihr sogar schon welche. Und dabei muss man unterscheiden zwischen dem Protokoll und das Gerät selber. Also das Protokoll ist, also das Gerät ist einfach das physische Gerät. Das könnte zum Beispiel bei manchen Systemen einfach ein Handy sein oder so ein RSA-Token oder ein Smartcard mit Smartkartenleser. Da gibt es verschiedene Varianten. Das sind eben die Geräte. Das Protokoll ist, wie das Gerät jetzt mit der Datenbank oder mit dem Service redet. Viel müsst ihr darüber nicht wissen. Eigentlich das Einzige, was ihr euch merken müsst, sind die Namen von dem Protokoll. Was sie wirklich konkret können, das könnt ihr natürlich nachlesen, ist aber nicht so wichtig. Ja, und ich werde euch die zwei wichtigen, werde ich euch dann sagen. Es sind HOTP und Challenge Response. In Bezug auf Geräte, welche Geräte kann man für Two-Factor Authentication benutzen? Eigentlich kommt Two-Factor Authentication kann man für viele Sachen benutzen. Zum Beispiel für Gmail oder für Facebook oder GitHub oder verschiedene Konten kann man extra mit Two-Factor Authentication schon absichern. E-Banking zum Beispiel passiert oft auch. Also zum Beispiel, manche Systeme funktionieren mit E-Banking oft, dass man eine SMS bekommt. Und man muss dann den TAN von der SMS dann eingeben. Das ist eine Art Two-Factor Authentication. Mit Google Authenticator, das ist eine App, nicht wichtig. RSA-Tokens, das ist eher so schon ein bisschen mehr High Security. Das ist dann so ein Gerät, könnt ihr da sehen, und es spuckt jede, was weiß ich, 30 Sekunden eine neue Zahl aus. Und wenn man sich einloggen muss, dann muss man die Zahl eingeben. Das hier ist von der Postfinanz in der Schweiz, wenn man E-Banking machen will, die haben so ein System mit einem Kartenleser. Ich möchte euch von einer anderen Two-Factor-Authentication-Methode erzählen, die mit so einer Datenbank sehr gut zusammen funktioniert und die auch einen sehr hohen Grad an Sicherheit gibt und aber auch relativ billig und leicht zu benutzen ist. Und im Prinzip sind das Crypto-Keys. Ja? Das sind also so kleine, meistens USB-Schlüssel, also einfach ein USB-Schlüssel. Und und hier seht ihr von der Firma YubiKey. Ich finde YubiKey super. Es gibt, glaube ich, auch andere, aber ich werde euch von YubiKey erzählen. Und die haben halt ein Geheimnis in dem Schlüssel drinnen, also ein super langes Passwort zum Beispiel, das in diesem Schlüssel drin ist. Und das muss man sich nicht merken, kann man sich nicht merken, die sind zu lange. Ja? Und wenn man dann also die Datenbank entschlüsseln will, braucht man das Masterpasswort und dieses Gerät. Und das Gerät steckt man dann mit USB an oder mit Bluetooth, wenn man am Handy ist. Und damit kann man dann in Kombination mit dem Masterpasswort das entschlüsseln. Das werde ich euch hoffentlich noch am Ende zeigen können. Okay? Also das sind die Art von Two-Factor Authentication, die sehr gut mit so einer Datenbank funktioniert. Okay. Relativ wichtig würde ich einmal sagen, ihr könnt es auch versuchen, mit anderen Two-Factor Authentication Methoden zu arbeiten, um diese Datenbank abzusichern. Was ich euch aber empfehlen würde, ist nichts benutzen, wo das Gerät für den Two-Factor Authentication System, das Gerät selber ein Handy ist. Also zum Beispiel, weil man eine SMS bekommt oder weil man eine App, eine bestimmte App wie Google Authenticator auf dem Handy hat. Das ist keine tolle Idee, weil in den meisten Fällen ist das eigentlich kein extra Gerät. Wenn man die Datenbank entschlüsseln will, dann wird das manchmal auf dem Handy selber passieren. Das heißt, in Wirklichkeit ist das kein zweites Gerät. Wenn ihr euer Handy verliert und jemand findet es oder klaut oder whatever oder eine Malware auf das Handy ist, dann haben die schon Zugriff auf dieses Gerät. Ja, also ist das kein gutes zweites Gerät, weil das eigentlich kein zweites Gerät ist. Deswegen die YubiKeys. Das ist viel stärker. Das ist tatsächlich ein zweites Gerät. Okay? Die YubiKeys sind auch ziemlich cool, weil sie die manche Modelle, zum Beispiel YubiKey Neo, kostet, ich weiß nicht, 40 Euro oder so, 30 Euro. Und die können im selben kleinen Gerät USB und NFC. Das heißt, dasselbe Gerät kann auf dem Handy mit dem Handy zusammen funktionieren und auf einem beliebigen Rechner mit USB. Also das ist sehr praktisch. Da hat man ein Two-Factor-Authentication-Gerät. Und die können auch ein paar Protokolle, diese YubiKeys. Wichtig hier ist wirklich nur der Name. Was genau der Unterschied ist, könnt ihr euch nachlesen. Werde ich euch jetzt nicht mehr erklären. Aber die zwei Protokolle, die man sich merken sollte, sind HOTP, also dieses OAuth HOTP, und das YubiKey Challenge Response. Beide werden von so von dem Passwort Datenbank Manager, den ich euch dann zeigen werde, unterstützt. Beide von diesen Protokollen. Ich finde, das Bessere wäre das YubiKey Challenge Response. Das hat damit zu tun mit dem HOTP, wenn man die Datenbank auf verschiedenen Geräten benutzen will, zum Beispiel am Handy und am Laptop. HOTP hat ein bisschen ein Problem, wenn man sich mehr als, glaube ich, 5-mal auf dem einen Gerät einloggt in die Datenbank, ohne dass man in der Zwischenzeit jeweils auf dem anderen Gerät je war, dann kommen diese zwei Geräte out of sync mit dem HOTP und dann muss man irgendwie ein Backup, super langes Backup-Passwort benutzen. Dieses Problem hat man mit der Challenge-Response-Protokoll nicht. Also so, wenn ihr das Challenge-Response benutzen könnt, benutzt dieses Protokoll. Wenn nicht, ist HOTP auch ziemlich gut, also sehr gut eigentlich. Es ist halt, muss man schauen, dass man in Sync bleibt oder dieses lange Passwort sich noch irgendwo aufschreibt. Aber ich bevorzuge Challenge Response, dann hat man keine Sorgen. Ja? Okay, das heißt, das Bild ändert sich ein bisschen. Wenn man die Plaintext-Datenbank links hat, um es sie zu verschlüsseln oder auch entschlüsseln, braucht man eben Masterpasswort und so ein YubiKey zum Beispiel. Okay. So, gut, jetzt hat man die Datenbank verschlüsselt. Gut, sie ist ziemlich sicher. Das nächste ist, wir wollen sie ja irgendwie ins Internet stellen oder so, damit man sie auf mehreren Geräten benutzen kann. Okay? Und nachdem sie jetzt verschlüsselt ist und die Entschlüsselung immer nur auf dem Gerät, also die Entziffern immer nur auf unserem eigenen Gerät passiert, können wir die verschlüsselte Datenbank eigentlich relativ sicher ins Internet stellen. Also das heißt, man könnte dieses Syncen über zum Beispiel SFTP oder FTP oder SCP, das sind so halt verschiedene Protokolle, oder auch einfach nur Dropbox oder Google Drive oder OneDrive oder es ist okay, man vertraut jetzt nicht Dropbox mit seinen ganzen Passwörtern, weil man immer nur die verschlüsselte Datenbank auf Dropbox hat. Okay, also Dropbox hat keinen Zugriff hier. Deswegen finde ich das okay. Also von der Security Perspective sozusagen ist das keine so schlechte Lösung. Gut, SFTP auf dem privaten FTP-Server wäre noch besser. Aber auf Dropbox oder sowas ist praktisch leicht zu installieren, reliable. Also ist das keine schlechte Lösung. Ich werde euch dann im Demo am Ende, werde ich euch zeigen, wie das mit Google Drive funktioniert. Okay, also wir wollen jetzt zeige ich euch das Beispiel. Wir haben so eine Datenbank verschlüsselt und ins Internet irgendwo gestellt, zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Google Drive. Und jetzt kommt der Moment, ich bin auf meinem Handy und ich möchte mich bei Gmail einloggen. Wie funktioniert das jetzt konkret? Also, damit ihr wisst, das Ganze wird ziemlich automatisiert, aber damit ihr das Prinzip versteht, was eure Software da eigentlich für euch macht. Okay, wenn das einmal schön eingestellt ist, dann wird das alles eigentlich relativ transparent. Aber was passiert da im Hintergrund? Naja, das passiert so. Zuerst holt sich die Software am Handy die Datenbank vom Google Drive, vom Internet. Dann wird sie entschlüsselt mit Masterpasswort und Two-Factor Authentication, aber nur auf dem Handy. Das Handy sucht sich dann das richtige Konto aus Gmail, bla bla bla. Also was habe ich da? Okay, Napoleon 1768 ist Login und Password Marie for Life. Und dann loggt man sich ein. Okay, also das ist sozusagen, das ist die Order of Operations, wenn man so eine Datenbank benutzen will, um sich einzuloggen. Ein bisschen komplizierter ist, angenommen, man will ein neues Konto anlegen oder ein Passwort ändern oder so etwas, ja, dann muss man die Datenbank modifizieren. Wie gesagt, am Ende wird das eh relativ transparent passieren, man muss sich nicht die einzelnen Schritte merken, aber es ist gut zu verstehen, was da wirklich passiert. Schritt 1, man holt sich die neueste Version von der Datenbank runter vom Internet auf das Gerät, ob es jetzt ein Handy ist oder Laptop, ist wurscht, ja. Also Schritt 1, man holt sich's runter. Schritt 2, man entschlüsselt die Datenbank. Schritt 3, man modifiziert die Datenbank, wie man halt so will, also Konto dazu tun oder whatever. Dann noch einmal verschlüsseln und die neue Kopie wieder zurück ins Internet stellen. Okay, das ist syncing. Syncing your database or just uploading your database. Und das ist praktisch, weil zum Beispiel bin ich jetzt am Handy und ich mache ein neues Konto bei Gmail und ich will das eintragen in meine Datenbank und 2 Stunden später will ich dann von meinem Laptop in dieses Gmail-Account mich einloggen. Das funktioniert, wenn man das so macht. Okay. Gut. Das war eigentlich schon das Ende von der Theory, so im Prinzip, wie das alles funktioniert.
Jetzt lass mich dazu was sagen. Wir verwenden eine Software, die heißt KeePass, die hat 2 Vorteile. Die eine ist, sie ist Open Software. Und die zweite ist, man kann jede Menge Add-ons hineinladen, die alle diese Dinge, die der Joel da gerade beschrieben hat, automatisch erledigt. Ja? Also, KeePass per se kann gar nichts, außer eine Datenbank verwalten und verschlüsseln mit einem Passwort. Aber um einen YubiKey zu verwenden, gibt es ein Add-on. Um es über Google zu sinken, gibt es ein Add-on. Ja? Es gibt diverse Verzweigungen von KeePass, die reden wir dann nachher, wenn wir über verschiedene Plattformen reden. Jetzt zeigt euch der Joel mal, wie man sowas in Realität macht. Und zwar macht er das auf einer Windows-Plattform und synkt mit seinem Android-Handy. Das hat deshalb damit zu tun, dass wir mit dem iPhone nicht synken können, weil es kann zwar Near Frequency Control, aber Apple hat das nicht freigegeben, die API. Also man kann sie nicht verwenden.
Ich würde sagen, wenn ihr euch etwas merkt von this talk, ja, this is the slide to remember. Und wirklich das Allerwichtigste hier ist dieses Programm KeePass 2. Ja, es gibt ein KeePass 1, aber dann haben sie mit KeePass 2 ein neues Format von der Datenbank, also wichtig KeePass 2. Ja. Und das ist ein Programm, das läuft auf Windows und es erstellt, wie gesagt, die Datenbank und es verwaltet diese Datenbank und es verschlüsselt sie und das Ganze wird immer durch KeePass laufen in Wirklichkeit auf der Windows-Maschine für den Benutzer. Also der Benutzer wird alles durch dieses KeePass-Programm machen. Und dieses KeePass-Programm ist super. Yeah, I believe it's open source.
It is.
Okay.
It is.
Und es hat Unmengen an Plugins. Und es lohnt sich, diese Plugin-Liste mal ein bisschen durchzuschauen. Es ist interessant, lustig, was man alles mit diesem KeePass-Programm machen kann. Die Demo, die ich euch jetzt zeige, basiert auf 2 Plugins. Also es ist das KeePass-Programm, das Vanilla-KeePass-Programm und 2 Plugins. KeyChallenge ist das eine Plugin. Und das ist eben, das erweitert das KeePass-Programm, sodass das KeePass-Programm jetzt auch mit einem YubiKey und mit dem Challenge-Response-Protokoll funktionieren kann. Wenn man das Challenge-Response nicht benutzen will, sondern HOTP, gibt es ein anderes Plugin, OptKeyProv. Aber das werde ich euch nicht zeigen jetzt. Ich zeige euch KeyChallenge. Das andere Plugin, was ich jetzt benutze in dieser Demo, ist KP Google Sync. Ja, und das ist ganz einfach Database Syncing mittels Google Drive, sodass das KeePass-Programm das Ganze ins Internet, die verschlüsselte Datenbank ins Internet stellen kann in einem Google Drive Account. Okay? Und das habe ich, diese Konfiguration habe ich so ausgesucht, weil es gibt ein Android-Programm, KeePass to Android. Das ist auch wirklich ein super Programm, weil da braucht man nicht einmal irgendwelche Plugins. Das kann schon alles einfach so, kostet nichts, funktioniert super. Ja? Es ist kompatibel mit Google Drive, also es kann dieses Google Drive dann auch ablesen, was in die Datenbank, die in Google Drive sitzt, kann es ablesen. Und es kann auch Challenge Response, wenn man die Datenbank mit Challenge Response anlegt und verschlüsselt, dann kann dieses KeePass to Android auch so eine Datenbank lesen. Zwar mit NFC, dann hält man die YubiKey zum Handy und dann
verschlüsselt sie. Es gibt auch ein KeePass für iPhone, das gibt es. Ja? Nur kann ich da nicht mit dem YubiKey arbeiten, weil ich den YubiKey nicht ans iPhone dran kriege. Ich kann fummeln. Es gibt irgendwas, wo man einen USB-Port unten an den Flash unten da an, das ist ein Pfusch. Cool wäre NFC, ja, NFC ist eingebaut ab dem 6er, aber Apple gibt die API nicht frei, also for the time being. Daher nur Android.
Dieses Format von der Datenbank, das KeePass 2 benutzt, ist eigentlich ein offenes Format. Und deswegen gibt es viele andere Clones sozusagen von KeePass 2. KeePass XC funktioniert auch auf Macs. Es gibt verschiedene andere Softwares. Also wenn ihr mit KeePass 2 aus irgendeinem Grund nicht zufrieden seid, es gibt andere Möglichkeiten. Dazu muss man aber sagen, sie sind zwar kompatibel für einfach eine normal verschlüsselte Datenbank mit Masterpasswort. Aber wenn man so ein extra Features will, zum Beispiel dieses Two-Factor Authentication oder mit Google Drive Syncen und so weiter, dann sind diese Programme nicht immer mehr kompatibel miteinander. Aber das KeePass 2 für Windows, ja, und das KeePass 2 Android am Android, die sind miteinander kompatibel. Also die funktionieren super miteinander. Wenn man OS X hat oder iOS, dann muss man vielleicht ein bisschen damit spielen, vielleicht KeePass XC, sehen wir vielleicht noch am Ende.
Wir gehen mal nachher noch drauf ein.
Andere Optionen zeige ich euch nicht, aber funktionieren auch mit dieser Konfiguration, die auch eigentlich sehr praktisch sind. Man kann KeePass mit einem Webbrowser integrieren. Den Großteil der Zeit, dass wir eigentlich diese Passwörter benutzen wollen, ist es durch eine Webseite. Und dann gibt es Plugins, zum Beispiel KeePass RPC, das ist das Plugin für KeePass 2 und dann noch ein Plugin für Firefox, PassL Fox, ich glaube, das hat sogar vielleicht schon einen anderen Namen, aber kann man leicht finden. Und diese zwei Plugins können dann miteinander reden und das funktioniert so, wenn man das KeePass-Programm im Hintergrund offen hat und man geht auf eine Seite, wo man ein Konto dafür eingetragen hat in die Datenbank, dann wird es vom Webbrowser automatisch erkannt, er holt sich das Username und Passwort von der Datenbank, gibt es ein und man muss nur noch Login klicken, sonst gar nichts machen. Also das ist sozusagen die Einbindung von der Datenbank in den Webbrowser. Dasselbe System funktioniert gibt es für Chrome mittels diese zwei Plugins, KeePass HTTP, das ist für das KeePass-Programm und das Plugin für den Chrome-Browser, ChromePass, ChromeLPass.
Gibt es auch für Safari, aber nicht für Edge.
Also wenn man das Ganze dann konfiguriert hat am Ende, ist es wirklich so transparent, dass man das eigentlich, man muss noch weniger machen, als wenn man überhaupt keine Datenbank hätte und alles nur im Kopf hätte. Weil dann muss man es immer noch händisch eintippen. Aber wenn das Ganze schön konfiguriert ist, muss man gar nichts machen. Geht man zur Webseite oder gmail.com und sofort erscheint schon das Passwort und Username und man muss nur Login sofort klicken. Also das ist wirklich, es funktioniert schön und transparent, wenn man das einmal angelegt hat, die Datenbank und die ganzen Plugins installiert hat. Okay. I'd like to switch to the VM. To the VM.
Ja.
Ja, passt.
Hier? Ja. Ja, leider ist der Beamer ein bisschen Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs erkennen.
Okay.
Während der Joel noch sucht, sage ich mal ganz schnell, KeePass hat diverse Branches. GitHub ist da die Anlaufstelle. Es gibt KeePass X, das läuft auf Mac OS X. Man kann auch KeePass 2 auf OS X zum Laufen kriegen. Mühsam. Weil es mit dem Net-Framework von Windows zusammenhängt. Das muss man dann über Mono installieren. Aber es funktioniert. Aber es gibt ein KeePass X, das funktioniert tadellos. Das kann aber keine Add-ons. Und da gibt es wieder einen Branch, KeePass XC, das kann wieder die Add-ons. Das lässt sich ein bisschen anders bedienen als KeePass X. Es gibt auch zwei, aber im Prinzip dieselbe Ease of Use. Ich habe mein Mac und verwende das dort.
Okay. Also, die Software, die man jetzt braucht. Zuerst einmal mache ich die Software, die man für die Windows-Maschine braucht. Am Ende zeige ich euch noch, wie das mit Android, mit diesem KeyPass to Android funktioniert. Aber das ist wirklich so leicht, da braucht ihr gleich wirklich fast keine Erklärung. Das mit der Windows-Maschine ist ein bisschen mehr involviert, weil da werden wir auch die Datenbank überhaupt zuerst erstellen, anlegen und das Synchronization machen. Das zeige ich euch jetzt. Also das Erste, was wir brauchen, ist die KeyPass-Software selber. Kann man leider nicht so sehen. Das ist einfach, das sagt man vom Netz, installieren, bumm, dann hat man sie. Das Zweite ist, man braucht die Plugins. Die holt man wieder von der KeyPass-Webseite. Und die kommen manchmal schon als Verzeichnis, manchmal als ZIP-File. Die ZIP-File muss man, you know, aufmachen, also Doppelklick drauf und dann drinnen hat man so ein Verzeichnis. Die Verzeichnisse für die Plugins gibt man ganz einfach in die Installationsdirectory, also Programme, wo man KeyPass installiert hat. Per Default funktioniert das, kommt das in C-Programm, Program-Files oder Programme und dann KeyPass Password Safe. Und da schaut man in dieses Verzeichnis rein und da sieht man, man hat ein Unterverzeichnis Plugins. Einfach die Plugins, das Verzeichnis, das, also der unzipped File schon, einfach reinkopieren in das Plugins Directory. Das war's. Installation fertig. Okay? Also die Software ist einmal jetzt installiert sozusagen. Jetzt fahre ich sie mal zum ersten Mal hoch. Das ist not a problem. Okay. Und dann werde ich jetzt eine neue Datenbank anlegen. So, File New. Okay, your data will be stored. Do you want to keep a backup? Up to you if you want to keep a backup. Wahrscheinlich schon. Okay. Dann, wenn man so eine Datenbank erstellt, ja, dann ist diese Datenbank, die ist eigentlich nur eine Datei. Und das die erste Frage, die man kriegt, ist, wo will man die Datei speichern? Am Ende des Tages werden wir die Datei im Internet speichern, in Google Drive, aber derweil mal legen wir sie gerade an. Wer stellen sie gerade? Also wir stellen sie einfach mal auf dem Desktop. Okay, also ich gehe mal zum Desktop, ja, und ich gebe einen Namen, mydbtest. Ja. Okay, speichern. Gut. Jetzt will er schon gleich einmal wissen, wie werden wir sie verschlüsseln, diese Datenbank. Also einmal das Erste ist, er will ein Masterpasswort. Okay, ich werde ein sehr, sehr schlechtes eingeben, Test. Kann man sehen, ja, und dann will er es gleich zweimal haben, damit man sicher ist, weil dieses Passwort, wenn man das nicht mehr hat, dann kommt man auf die Datenbank gar nicht mehr zu. Also wie üblich, wenn man ein Passwort anlegt, will er es gleich zweimal haben. Okay, jetzt kommt das YubiKey. Ja, weil wir haben ja gesagt, wir werden es nicht nur mit dem Masterpasswort verschlüsseln, sondern auch zusätzlich mit diesem Two-Factor Authentication mit dem YubiKey. Also ich nehme mein YubiKey und ich stecke es ins USB-Ding. Ja, gut, die muss man bestellen am Internet und dann konfigurieren. Das, wenn man es dann bekommt, geht es zur YubiKey-Webseite von der Firma. Da hat es ein super leichtes How-To mit ein paar Schritten. Alles, was man wirklich konfigurieren muss, ist das Challenge-Response-Protokoll. Man muss das so machen, dass dieses YubiKey auch das Challenge-Response-Protokoll hat. Und wenn man es erstellt im Konfigurieren von diesem YubiKey, dieses Challenge-Response-Protokoll, ich habe ja gesagt, da ist sozusagen ein sehr, sehr langes Passwort, Geheimschlüssel in Wirklichkeit, auf dem YubiKey. Das muss man sich merken. Das muss man sich aufschreiben. Und das werden wir jetzt hier auch brauchen. Weil wenn wir diese Datenbank mit diesem Schlüssel, mit dem YubiKey verschlüsseln, dann um to set it up, braucht die Software dieses Master Secret, dieses super lange Schlüssel, das hier drinnen ist. Also das werden wir jetzt brauchen. Und abgesehen davon sollte man sich das merken, weil wenn ihr diese YubiKeys benutzt, zum Beispiel für diese Datenbank, fürs Gmail oder whatever, ja, und dann verliert man einmal den YubiKey, wenn man diese super lange Schlüssel nicht irgendwo aufgeschrieben hat, ja, dann hat man diese Konten verloren.
Den legt man sich zu Hause in den Safe.
Auf Papier aufschreiben. Auf nicht Papier. Digital. Ja, nicht digital.
Das nicht in einem File auf dem Rechner speichern. Eines.
Eines. Und das wird man sehr fast nie benutzen. Also deswegen ist es okay, auf Papier zu Hause aufzuschreiben. Es ist
nein, wenn du deinen YubiKey kaufst, legt es das fest und das war er. Den musst du dir merken.
Das ist
und wenn du ihn verlierst?
Nein, das ist nicht schön. Es ist schon änderbar. This key ist änderbar.
Ah, okay, it's not the master key of the YubiKey.
No.
Sorry.
Ja, das kann man schon ändern. Wenn man es aber ändert, natürlich wird es dann nicht mehr kompatibel sein mit den alten Konten, die auf dem alten Schlüssel war. Das ist halt, dann ist es sozusagen fast ein anderer Schlüssel. Okay. Gut, also das werde ich jetzt testen. Let's hope the demo gods are smiling on me. Okay. Also, show expert options, weil wir nicht nur Master Password wollen. So you have to click on show expert options. Dann braucht man eben die Keyfile. Okay, das ist, und wenn man das runterzieht, wenn die Plugins richtig installiert wurden, dann hat man hier Optionen. Und zwar für den Plugin, den ich euch gezeigt habe, kommt die Option, das könnt ihr leider nicht lesen, aber da steht YubiKey Challenge Response. Okay, das werde ich jetzt anklicken. Also, man kann hier sehen, diese neue Datenbank, die wir gerade anlegen, die wird mit diesem Masterpasswort verschlüsselt und mit dem YubiKey Challenge Response. Und der sitzt da schon drin. Muss ich schauen, ob die Virtual Machine überhaupt Zugriff hat auf dem Ding.
Ja, sonst wird sie das nicht anbieten.
Okay, no, that's just a plugin. Okay, jetzt klicke ich OK. Und jetzt kommt so ein Fensterle. Und dieses Fensterle will das lange Passwort haben, das auf diesem YubiKey ist. Da, wo ich gesagt habe, das müsst ihr aufschreiben, also dieses lange Schlüssel, das ihr aufschreiben müsst. Ja? Ich will, und dann musst du noch auf Variable Length klicken auch. Ich habe meins hoffentlich schon in Memory gespeichert und deswegen werde ich das so machen, damit das irgendwie lieber nicht am Bildschirm ist. Alright. Das wird jetzt nicht funktionieren. Also das mit dem YubiKey, das lassen wir aus und wir machen es nur mit Master Password, damit ich euch noch das Sinken zeigen kann. Ich müsste es jetzt eintippen, but it's my actual real key and I don't really want to put it on the... So, das werden wir jetzt einfach auslassen.
That's yeah, good, but we're being on film and...
It's okay.
And we're going to be the internet afterwards and it's a bad idea.
So, okay. Also wir machen das ganz einfach nur mit Master Password. Ist okay, weil ab jetzt, ab diesem Punkt eigentlich tut sich da nicht sehr viel ändern. Okay, also wir legen das jetzt an. Boom, jetzt haben wir es. Wir geben es noch irgendwie einen Namen, was weiß ich, mytestdb und noch eine Description Stuff. Ja, und dann kann man noch damit spielen, aber die Defaults sind eigentlich schon ziemlich gut, also mehr muss man nicht machen und einfach okay. Und das war's. We're not going to print a backup, aber das wäre wahrscheinlich keine schlechte Idee. Skip it. Da hat man schon die Datenbank. So schaut sie aus. Dann gibt es noch so Verzeichnisse. Wir werden ein Konto gleich einmal anlegen. Also wir machen ein, was weiß ich, ein Internetkonto, ja. Und hier ist Add Entry. Und so schaut das aus. Also was Titel, das wird ein Google Account. Ja? The Username is PrivWeek 2017. Habe ich eigentlich schon vorher angelegt bei Google. Das ist jetzt ein echtes Konto. This was. Ah, und hier kann man sehen, da ist der Passwortgenerator. Das würde ich euch höchstens empfehlen, dass ihr das benutzt. Wenn ihr neue Konten anlegt für, was weiß ich, Facebook, Gmail, whatever, ja, Passwort generieren. Weil nur so kriegt sie wirklich einen schönen, riesenlangen, zufällig gewählten Passwort. Wenn man sich das selber aussucht, das ist urschwer, gute Passwörter auszusuchen. Okay? Und nachdem man sich die eh nicht merken, das ist ja das Ganze, was wir hier machen, damit man sich das nicht merken muss, kann man super lange, komplizierte Passwörter auch benutzen. Und einfach hier generieren. Okay? Ich habe dieses Konto schon angelegt mit eigentlich einem schlechten Passwort. KeyPass2, glaube ich, war es. Sorry, kurz nachschauen, sonst funktioniert es gar nicht.
Also Mac-User werden das von der Keychain kennen, die verhält sich genauso.
Gut, dieses Konto habe ich jetzt angelegt. Okay, also ich klicke einfach, okay, passt, da ist es. Das wäre jetzt eigentlich schon, jetzt haben wir schon ein Konto in der Datenbank. Wir können weitere. Jetzt zeige ich euch noch ganz schnell das Syncing, wie das funktioniert mit Google Drive. Okay. Wir haben ja dieses zweite Plugin installiert, sodass jetzt KeePass auch die Software dazu hat und to sync. Wie funktioniert das? Ich werde über dieses Google Account auch syncen. Wenn man über ein Google Drive Account syncen will, sollte man zuerst einmal das Konto, also Username und Passwort, zu einem Konto anlegen in der Datenbank, damit die Datenbank weiß, was für ein Passwort und Username es benutzen soll, um auf Google Drive zu schreiben. Das haben wir gerade gemacht. Dann geht man auf Properties und man nimmt die UUID. Das ist einfach die Unique, das ist sozusagen der Name von diesem Eintrag in der Datenbank. Es ist der UUID. Das ist einfach irgendeine Zahl, wurscht. Kopieren, okay. Dann Tools, Google Sync Plugin. Diesen Eintrag sieht man nur, wenn man den Plugin auch gescheit installiert hat. Okay? So kann man testen, ob der Plugin überhaupt funktioniert. Google Sync Plugin, dann geht man auf Konfiguration. Da will er die UUID von dem Konto mit dem Passwort und Login. Das haben wir gerade kopiert, können wir hier reinkopieren. Okay, das war's. Mehr braucht man hier nicht eintragen. So, im Prinzip, hoffentlich sollte das schon funktionieren. Also ich speichere jetzt die Datenbank ab, ja, save, zack, und dann Google Sync, upload to Google Drive. Beim ersten Mal will er, dass ich mich einlogge, aber nachher wird er das nie wieder machen. So, dann habe ich irgendwie noch eingestellt, dass er mir am Handy immer fragt, wenn etwas Neues in dieses Google Drive reinkommt. Okay. Erst, wieso hat das nicht funktioniert?
Das ist sozusagen die Two-Factor-Authentification in der Two-Factor-Authentification. Ja?
Ja, aber funktioniert
die erste nicht. Ist nur von Google und verwendet nur das Handy und das ist nicht wirklich so sicher. Aber in dem Fall ausreichend. Good enough. Irgendwie hat im Moment Google uns nicht lieb.
Okay, keine Ahnung, wieso das jetzt noch funktioniert.
Möglicherweise hast du kein Internet.
Na, weil ich die Frage eigentlich hier bekommen habe. Also, keine Ahnung. Es hat also wirklich vor einer halben Stunde auf diesem Rechner genauso funktioniert. Sorry, this is demo, it never works. So, aber das war's eigentlich, because once you log in, dann war's das. Dann wird er im Hintergrund die Datenbank in den Google Drive stellen. Und ab dann ist es dann in diesem Google Drive. Okay? Man muss es immer manuell in dem KeePass machen oder in dem Android, in der Android-Software, man muss sagen Sync, aber einfach irgendwo klicken, da steht Sync. Und dann wird er das automatisch machen. Also, nein, man muss es manuell jedes Mal machen. Und das hat auch einen Sinn. Den Großteil der Zeit, wenn man diese Datenbank liest, wird man keine Änderungen machen. Man will einfach irgendwo einloggen. Dann hat es keinen Sinn to sync. So, you know, weniger Traffic, weniger Bandbreite, was weiß ich.
Also am Apple zum Beispiel, wo ich diese Add-ons nicht verwenden kann, kopiere ich es halt händisch in Wirklichkeit. Das ist der einzige Unterschied. Ist ein bisschen aufwendiger und ich habe auch nicht den, der automatisch in die Websites hineinstellt, weil das gefällt mir auch nicht. Musst halt über die Zwischenanlage kopieren. Deinen Login-Namen, der wird nicht so kompliziert sein und das lange komplizierte Passwort kopierst in die Zwischenablage, das macht das Programm von selber und kopierst ihn rein. Ja? Und nicht vergessen, die Zwischenablage anschließend löschen. Ja? Auch ein klassischer Leger, den man macht. Das ist dann hier die Android-Partie. So schaut das aus am Android.
Da kann ich euch halt keine Demo, weil I didn't do screen sharing with the phone, aber ich habe Screenshots gemacht. So heißt die Software, KeePass to Android, Password safe, blah, blah, blah. KeePass to Android, ja? Vom Google Store. Vom Play Store zum Beispiel. Wenn man die Software aufmacht, kriegt man sowas. Ja, und wir wollen Open File, weil die Datenbank gibt es schon, die sitzt jetzt schon im Google Cloud. Also wir müssen nur noch Open File klicken. Dann kriegt man so ein Fenster, da kann man die verschiedenen Varianten aussuchen, wie kommt man, wo ist diese Datenbank? Ist sie in Dropbox? Ist sie in OneDrive? Ist sie einfach eine Datei auf dem Handy schon? Kann auch sein, dann ist System File Picker. In unserem Fall ist es Google Drive. Wir klicken also auf Google Drive, auf das Google Drive-Icon. Dann fragt er natürlich, okay, what's the login, what's the password für die Google Drive-Account? Und dann zeigt er euch eure Google Drive-Account an. Und ihr müsst hier das KBDX, das ist die Datenbank. Das andere übrigens, das XML, das habt ihr nur, das ist ja eine zweite Datei, das habt ihr nur, wenn ihr es mit YubiKey macht. Ja, wenn ihr also kein YubiKey benutzt, dann habt ihr nur diese KBDX-Datei. Wenn ihr auch zusätzlich den YubiKey benutzt, kriegst ihr die XML-Datei, die müsst ihr blöderweise händisch in die Datenbank, in die Dropbox reinkopieren. Aber das muss man nur einmal am Anfang machen und dann muss man sie nie wieder berühren. Okay? Also ganz wichtig, if you use the YubiKey, man muss sich erinnern, händisch die XML-File in Google Drive zu kopieren. Auf jeden Fall mit dem Android to KeyPass to Android, ja, die KBDX-Datei aussuchen, selected, ja, und dann kommt sowas. Da kann man schon keine Screenshots mehr machen, da muss ich wirklich Foto machen. Gut, und da sieht man schon, hier müsst ihr Passwort und Challenge Response aussuchen. Das haben wir, okay, so aussuchen, wie es halt angelegt hat. Und in unserem Fall haben wir Passwort mit Challenge Response gemacht. Muss man hier oben aussuchen. Dann hier das Masterpasswort eingeben. NFC andrehen. Ja, das Handy muss NFC können, damit das YubiKey lesen kann. Also schauen, dass NFC angedreht ist. Dann hier auf Load OTP Auxiliary File. Was er da will, ist, dann will er wissen, wo ist diese XML-File, die ich euch da gerade davor, diese XML-File. Wenn sie aber im selben Verzeichnis ist wie die KDBX, dann findet er sie automatisch. Dann braucht er da gar nichts machen. Dann will er sofort einfach nur das YubiKey haben. YubiKey zum Handy halten und dann am Ende wird Unlock ausgegraut und dann kann man darauf klicken und die Datenbank geht auf. Okay? Beim nächsten Mal braucht man das nicht mehr mit Dropbox, dann weiß er schon, okay, es ist in Dropbox, er kennt das Login und Passwort und alles. Das wird dann alles automatisch funktionieren. Dann macht man einfach die App aus und das sagt, da will ich diese Datenbank, er weiß genau, wo er sie findet und er will dann sofort Masterpasswort und YubiKey haben.
So, wir sollten jetzt noch ein paar Fragen und Antworten. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass wenn man den YubiKey, den YubiKey auf USB verwendet, dann will er noch einmal, dass er mit dem Finger auf dem YubiKey einen kleinen Knopf betätigt oder eine Fläche berührt. Das ist noch einmal eine zusätzliche Sicherheit. Sollte mal irgendwer so schlau sein, das softwaremäßig imitieren zu können, das kann er nicht, weil du musst dort wirklich physisch hingreifen. Dafür sollte man den YubiKey nie verlieren. Ja, also wenn man den YubiKey anlegt, dann kriegt man ein eigenes ganz langes Passwort. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, da haben wir uns falsch verstanden. Entschuldigung, mein Fehler. Das legt man sich in den Safe. Und wenn man den einmal verloren hat, kann man einen neuen kaufen und mit dem Schlüssel kann man den wieder konfigurieren, den neuen YubiKey, dass er so tut wie der alte. Wenn man das Zeug wirklich verliert, ist EH. Dann ist einfach echt EH. Ja, aber das darf man halt nicht. So, Fragen?
Bei was muss man dann den YubiKey wirklich benutzen? Also beim Auslesen von Passwörtern auch?
Beim Aufmachen von der Datenbank.
Der YubiKey schützt deine Passwortdatenbank. Du kannst mit dem YubiKey auch andere Sachen machen. Ab OS X 10.12 kannst du mit dem YubiKey dich auch anmelden. Das heißt, ohne deinen YubiKey kann niemand deinen Kompi aufmachen. Geh auf den YubiKey-Site, die erzählen dir alles Mögliche, was die dort können damit.
Die sind wirklich super. Man kann auch PGP-Keys drauf tun.
Ja.
Man kann mehr und mehrere Seiten jetzt auch mit diesem YubiKey auch absichern. Zum Beispiel, wie gesagt, Gmail, also die ganzen Google-Accounts. Und die YubiKeys können urviele verschiedene Protokolle. Also sie sind wirklich sehr praktisch. Sie können viel, viel mehr, als was wir da nur erklären.
Ja. Danke mal für den Vortrag. finde es wichtig, dass das jemand behandelt und auch der Hinweis, dass eine Software eigentlich nur vertrauenswürdig ist, wenn sie Open Source ist, so wie KeePass. Mhm. Das ist vollkommen richtig. In dem Zusammenhang sollte man vielleicht auch darauf hinweisen, dass YubiKey, die Firma, die den YubiKey herstellt, ab dem YubiKey 4 die gesamte Implementierung von dem Chip als Closed Source macht, mit ziemlich fadenscheinigen Argumenten, weil Security by Obscurity funktioniert nicht. Das ist auch erwiesen. Es ist halt so, dass es nicht wirklich ein Alternativprodukt gibt, weil es gibt so den Nitro Key, wo man auch zum Beispiel PHP-Keys drauf speichern kann, aber der zum Beispiel kein NFC kann, mhm. aber die anderen Dinge vielleicht schon. Mhm. Und ich finde es halt grundsätzlich, ich sage mal, gefährlich, zum Beispiel auf einem Android-Phone seine Datenbank überhaupt zu entschlüsseln, weil irgendwann liegt sie dann halt entschlüsselt im Speicher. Und Android ist halt ein sehr großes Angriffsziel und leider updaten halt viele Hersteller die Android-Software ihrer Geräte nicht, weil sie eben diese ganzen lustigen Bloatware-Sachen da drauf haben. Ich persönlich mache so, dass ich am Handy grundsätzlich nichts mache, was sensibel ist, wie Telebanking. Also ich finde die Idee, dass meine Banking-App am Handy hat, sowieso sehr schlecht. Was ich mache, ist, ich habe eine Smartcard, also so wie ein YubiKey, nur halt als Karte, weil das gibt schon länger, als es den YubiKey gibt, auf der PHP-Keys drauf sind, die auch nicht ausgelesen werden können. Von denen gibt es zwar Backups, die im Tresor liegen, was auch wirklich sinnvoll ist. Und habe halt einfach ein GPG-verschlüsseltes File, das kann man ja auch machen grundsätzlich, weil ich halt der Meinung bin, die wenigen Passwörter, die ich regelmäßig irgendwo eingebe, wo nicht mein sicherer oder vertrauenswürdiger Computer ist, zum Beispiel beim Handy, die merke ich mir halt, die sind vielleicht nicht ganz so sicher, aber die sind potenziell sowieso exposed und die wirklich gefährlichen Sachen unter Anführungszeichen, da habe ich sowieso generierte Kennwörter mit, keine Ahnung, 32, 48, 64 Zeichen. Die liegen halt in einem verschlüsselten File, das ich auch nur mit zwei Faktoren, nämlich mit meiner Karte und dem PIN-Code dazu, weil das ist auch eine Form von Zwei-Faktor-Authentifizierung, verwende. Und damit kann man sich eben auch an SSH-Servern zum Beispiel anmelden, was der YubiKey auch unterstützt. Und man sollte sich vielleicht auch den Nitro-Key mal anschauen, und vielleicht, weil die machen das wirklich komplett nach Open Source. Ich weiß nicht, warum YubiKey das überhaupt geändert hat. Ich sehe den Sinn dahinter auch nicht. Und das Lustige ist, nachdem YubiKey das gemacht hat, hat man jetzt festgestellt, dass sie dort von Infineon einen Chip verwenden, der schwache RSA-Schlüssel erzeugt, weil dort irgendwie nur sehr wenig zufällige Faktoren verwendet. Ja, aber es ist lustig, dass sie sagen, ja okay, wir machen das sicher, deswegen muss es jetzt closed source, und dann verwendet man einen Chip, der schwach ist, und das Lustige ist, der war ja sogar von irgendeiner Firma oder irgendeinem Institut irgendwie zertifiziert, und das ist dann schon ziemlich lustig.
Das ist eigentlich dein, du bist ja der Krypto-Fufi. Erstens mal ist PGP, glaube ich, wesentlich älter als das, was YubiKey verwendet. Und zweitens, ja, wir haben unsere Software-Hardware natürlich sofort gecheckt. Das haben sie ausgetauscht. Der Fehler ist behoben mit der Infineon-Firmware. Aber ja, das ist richtig, ja. It's never perfect. Es ist immer irgendwas. Ja? Wenn ich mir anschaue, ich verwende das auch, wenn er verwendet es am Handy, ich verwende es nicht am Handy, unter anderem, wenn ich ein iPhone habe. Ich verwende es nur auf meinem Standgerät und auf meinem Rechner und synke über die iCloud. Das geht auch. Schöner wäre natürlich, wir basteln daran, dass wir unseren Server aufsetzen, unseren Webserver und dann die eigene FTPS machen. Das wäre dann eleganter. Irgendwas ist immer. Das ist völlig richtig. Ja? Ich versuche, den geringsten Weg mit möglichst wenig Umständen zu gehen. Und ja, auch die Apps, die Plugins, das sind wieder vereinfacht in Use, ist nicht so schlau, kann man diskutieren. Die Nerds werden das sicher nicht machen, die werden das Handy kopieren. Passt auch, sozusagen.
Gibt es noch Fragen? Nur eine kurze Frage zum KeePass noch. Ist das praktisch ein Programm, das es nur lokal gibt an einem Rechner, oder sendet das auch irgendwie, also haben die auch irgendwie eine große Datenbank oder sowas? Weil das wäre ziemlich kontraproduktiv irgendwie, oder?
Okay.
KeePass und die Branches von KeePass, wie KeePass X oder KeePass XC, ist alles Open Source. Lässt sich alles auf GitHub genau studieren? Nein, die betreiben keinen Server. Daher haben sie auch nicht. Die wissen eure Passwörter nicht. Die machen nur die Software. Die Passwörter liegen ausschließlich in eurer Datenbank und die liegt dort, wo ihr sie hinlegt. Ja? klugerweise am eigenen Rechner und nur verschlüsselt in die Cloud. Und sonst hat die niemand. Und wenn die weg ist, ist natürlich auch ÖH. Also Backup ist nach wie vor ein Thema. Wenn du kein Backup machst und dein Rechner crasht, dann could be you get a problem.